Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Renz, vielen Dank für die Begrüßung, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin nach Bad Boll, in mein Heimatland, wenn man so will, weil ich habe in Baden-Württemberg in den 80er Jahren unter dem damaligen Präsidenten des VfB Stuttgart, der nebenher Kultusminister war, Zentralabitur gemacht. Bin da heute noch so ein bisschen stolz drauf, ertappe ich mich manchmal dabei, obwohl das ja ein Auslaufmodell ist. Und freue mich dann immer, wenn ich die Gelegenheit habe, nach Baden-Württemberg zu kommen. Und es ist natürlich auch toll, dass die Evangelische Akademie sich dieses Themas annimmt. Da kann ich Sie auch nur dazu beglückwünschen. Ich finde auch dieser Titel, jetzt nicht mein Vortragstitel, sondern der Titel des Seminars, drückt eigentlich genau aus, um was es geht. Überlast. Auf der einen Seite, vorher fiel das Stichwort Elite. Exzellenz hört man häufig. Auf der einen Seite wird ja den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesagt, dass sie was ganz Besonderes sind, zur Elite womöglich gehören und dass es eben ein Traumjob auch sein könnte, was sie machen. Und auf der anderen Seite erfahren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass immer mehr Lasten auf ihren Schultern auch abgeladen werden. Die Hochschulen insgesamt haben ja immer mehr Aufgaben zu bewältigen. Immer mehr Studierende kommen und dann müssen nebenher noch Studiengänge reformiert werden, Stichwort Bologna-Prozess, Qualität muss gesichert werden und all das lastet auf den Schultern von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und dieser Widerspruch, auf der einen Seite die Verheißung eines Traumjobs und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass es, wenn man dann ankommt an einer Hochschule, häufig ein Albtraum ist, das ist eigentlich die Sache, die jetzt gerade Land auf Land abdiskutiert wird und da bin ich sehr froh drüber, dass es diese Diskussion gibt. Ich habe mir vorgenommen, folgendermaßen vorzugehen. Zum einen kleinen Überblick, warum diskutieren wir über Strukturdefizite von Personalstruktur und Karrierewegen in der Wissenschaft. Ich will ein paar Schlaglichter aufzeigen, die das, was Sie vielleicht selber erfahren haben, nochmal anhand auch von Daten belegt, wie die Lage ist. Der zweite Punkt, das ist dann der Weg quasi zum Traumjob oder unsere Vision vom Traumjobwissenschaft, Eckpunkte, die die GEW erarbeitet hat, wie eine Reform von Berufswegen und Personalstruktur in Hochschulen und Forschung aussehen könnte. Und der dritte Punkt, da will ich auch so ein klein bisschen Mut machen oder vielleicht auch in den Diskussionen überleiten, wie wir auch wirklich so eine Reform hinbekommen könnten. Und da gibt es auch schon ein paar Anzeichen, etwa hier in Baden-Württemberg, dass zumindest Diskussionen stattfinden. Also das stehen wir gar nicht mehr am Anfang. Und ich steige jetzt gleich direkt ein mit dem ersten Teil und schenke Ihnen da auch reinen Wein ein. Das sind einige Zahlen, die selbst mich als einer der berufsmäßiger, als Berufsgewerkschafter immer auch versucht, Missstände aufzuspüren, aber selbst mich so ein bisschen geschockt hat. Ich fange aber erstmal an mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Häufig ist von wissenschaftlichem Nachwuchs die Rede. Was ist eigentlich wissenschaftlicher Nachwuchs? Die Hochschulrektorenkonferenz hat auf ihrer Homepage diese Definition des Begriffs wissenschaftlicher Nachwuchs veröffentlicht. Da kann man lesen, mit der Berufung auf eine Professur in einer Universität bzw. Fachhochschule oder mit dem Antritt einer leitenden Stellung mit wissenschaftlichem Profil außerhalb der Hochschule wird die Qualifizierungsphase als wissenschaftlicher Nachwuchs erfolgreich beendet. Zitat Ende. Wenn man dieses Zitat auf sich wirken lässt, dann fällt eigentlich Folgendes auf. Man kann den Status wissenschaftlicher Nachwuchs nur auf zwei Wegen verlassen. Entweder man wird Professor oder Professorin oder man steigt aus dem System aus. Also Aufstieg oder Ausstieg. Es gibt nicht die Möglichkeit, im System zu bleiben, nicht gleich Professor werden zu müssen, also quasi in der ersten Liga zu spielen, aber trotzdem bleiben zu können und, wenn man so will, erwachsen zu werden, um mal diesen Begriff auch aufzugreifen, weil er suggeriert ja, das sind irgendwie noch nicht so richtig erwachsene Leute, die wachsen noch heran, egal ob die promoviert sind, habilitiert sind, Forschungserfahrungen gesammelt haben, sie gelten als Nachwuchs. Und das ist sozusagen das Auffällige. Man kann nicht im System bleiben, ohne dass man gleich ganz oben landet. Und das muss ich jetzt mal schnell überspringen, da ist mir was durcheinander gekommen in meiner Sortierung meiner Folien. Ich wollte nämlich jetzt überleiten, dass es so ist, wie das die HRK sieht, ist keineswegs alternativlos. Das ist so ein kleiner Appetizer für den Kollegen Matthias Neis, der nachher noch auf internationalen Vergleich eingeht. Deswegen belasse ich es hier bei dieser einen Folie und gehe auch gar nicht auf die Details ein. Mir kommt es hier auf die Botschaft in dem Zusammenhang an. Hier sind vier Personalstrukturen gegenübergestellt, nämlich von Frankreich, Deutschland, England und den USA. Das ist dem Herrn Kreckel vom Institut für Hochschulforschung zu verdanken, diese Übersicht. Und was hier ins Auge springt, ist, dass es überall, außer in Deutschland, zwischen der Spitzenkategorie von Professorinnen und Professoren auf der einen Seite und im unteren Bereich, dem Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses, von unselbstständigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, überwiegend auf Zeitverträgen, eigentlich überall auch eine starke mittlere Kategorie gibt, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig sind, selbstständig tätig sind und in der Regel auch auf Dauer beschäftigt sind, also eine Perspektive im System haben. Nur in Deutschland muss man mit der Lupe hingehen und stellt dann fest, dass es hier 2% Juniorprofessoren, Nachwuchsgruppenleiter und so weiter gibt, die diese selbstständige Position haben. Und in allen anderen Ländern ist also dieser Bereich stärker. Und das zeigt, dass so ein Zitat, wie ich es gerade vorgelesen habe, von der Hochschulrektorenkonferenz, man in den USA oder in Frankreich von einer dortigen Rektorenkonferenz eben nicht finden würde, weil man dort Wissenschaft als Beruf, um dieses Zitat von Max Weber, was Sie schon genannt haben, aufzugreifen, treiben kann, auch wenn man keinen Professorentitel hat. Das ist eigentlich das Auffällige. Jetzt gehe ich nochmal zu dieser Tabelle zurück, die, wie gesagt, hier falsch einsortiert war. Das ist das nächste Schlaglicht. Diese Tabelle zeigt, wie sich die Personalstruktur an deutschen Hochschulen in den letzten, naja, fast 15 Jahren, aktuellere Zahlen waren nicht verfügbar, als von 2011 verändert hat. Und auch hier geht es mir jetzt nur um die Grundaussage, die ich dieser Tabelle entnehmen möchte. Und die ist, dass man feststellt in der oberen Zeile, dass die Zahl der Professorinnen und Professoren, diejenigen, die nach landläufiger Auffassung an einer Hochschule Lehre und Forschung machen, dass die relativ stabil geblieben ist in dieser ganzen Zeit, hat sich um 10% vergrößert. Und diese Zahl ist auch absolut mit ungefähr 40.000 relativ klein, wenn man das mal zum Beispiel vergleicht mit den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind nämlich 160.000 mittlerweile. Und diese Gruppe ist auch sehr stark gewachsen, nämlich um über 2/3 angewachsen in diesem Zeitraum. Außerdem stellt man hier fest, dass die Lehrbeauftragten sich in dieser Zeit verdoppelt haben. Es gibt mittlerweile doppelt so viele Lehrbeauftragte als Professorinnen und Professoren. Und auch die wissenschaftlichen Hilfskräfte, nebenberuflich beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch sehr stark zugenommen, sich fast verdoppelt. Das heißt also, die Überlast, von der heute die Rede ist, die Hochschulen insgesamt zu schultern haben, die wird vor allem auf den Schultern der schwächeren Glieder in dieser Kette abgeladen, nämlich derjenigen, die eben noch keinen Professorentitel haben. Und diese Zahl ist ganz stark gewachsen in den letzten Jahren. Und das muss man einfach wissen, wenn man über Personalstruktur redet. So, dann komme ich jetzt zu der Frage Befristung, die ja auch schon im Tagungstitel angekündigt ist. Und diese Zahlen, die vom Statistischen Bundesamt stammen, die machen, glaube ich, deutlich, welche Dimension wir mittlerweile erreicht haben. Hier ist das Verhältnis von unbefristet und befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angegeben. Also diese 160.000, die gerade in der Tabelle enthalten haben. Und da stellt man zweierlei fest. Zum einen ist eine unbefristete Beschäftigung in diesem Bereich mittlerweile die Ausnahme. Auf einen unbefristet Beschäftigten kommen 8 befristet Beschäftigte. Das sind Zahlen für 2010 in dem Fall. Da liegen die aktuelleren noch gar nicht vor. Ich fürchte, dass sie nicht besser geworden sind. Das stellt man fest. Und zum anderen stellt man fest, dass es in den letzten Jahren sich nochmal drastisch verändert hat. Also es war eben nicht schon immer so, wird uns so häufig gesagt, es war halt schon immer so in den Hochschulen, dass es viele Zeitverträge gibt. Natürlich ist es so, dass es da schon sehr lange Zeitverträge gibt, aber es gab nochmal eine sehr starke Veränderung in den letzten 5 Jahren, kann man sagen. Und zwar im Prinzip aus 2 Gründen aus meiner Sicht. Das eine sind Veränderungen in der Hochschul- und Forschungsfinanzierung. Durch die Exzellenzinitiative, die ja hier in Baden-Württemberg eine große Rolle spielt, aber auch durch Drittmittelforschung allgemein, erleben wir, dass immer mehr Gelder befristet an die Hochschulen fließen. Diese Gelder nehmen ja auch zu. Der Pakt für Forschung und Innovation sorgt dafür, dass die DFG jedes Jahr 5% mehr Geld bekommt. Kein Hochschuletat wächst so schnell. Die Hochschuletats stagnieren häufig. Und da die Hochschulen mit befristet zugewiesenen Geldern häufig auf Nummer sicher gehen und lieber nur befristete Arbeitsverträge begründen, hat das zu dieser Entwicklung beigetragen. Naja, und der zweite Grund ist, dass es mit dem Wissenschaftsteilvertragsgesetz, wo, glaube ich, die Kollegin vom Hochschulverband auch gleich nochmal im Einzelnen darauf eingehen wird, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz den Hochschulen überhaupt die Möglichkeit gibt, in diesem Umfang befristet zu beschäftigen. Das wäre eben in einem Industrieunternehmen so gar nicht möglich. Da gilt das allgemeine Arbeitsrecht, da braucht man Sachgründe. Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, eröffnet Tür und Tor, wenn es darauf ankommt, in vielen Fällen über Jahrzehnte hinweg solche Zeitverträge immer wieder abzuschließen. Und das sind die Grundlagen für diese Entwicklung. Ja, aber damit nicht genug, meine Damen und Herren. Ich muss leider noch was nachliefern, was wenig erfreulich ist. Das eine Thema ist, wie viele Zeitverträge gibt es und wie bewerten wir das? Und die andere Frage ist, wenn Zeitverträge notwendig sind, was ja in vielen Fällen sicher auch aus Sicht der GEW sinnvoll ist, unter welchen Bedingungen werden eigentlich diese Zeitverträge abgeschlossen? Da haben wir nun eine ganz alarmierende Zahl bekommen von der Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die nicht die GEW in Auftrag gegeben hat, sondern das BMBF, also ein ganz unverdächtiger Auftraggeber, hat hier die HIS GmbH gebeten, das Gesetz zu evaluieren. Und da kam raus, dass über die Hälfte aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Zeitverträgen eine Laufzeit hat ihres Vertrages von unter einem Jahr. Das ist schon bemerkenswert. Wer einen einjährigen Vertrag hat, landet schon in der nächsten Kategorie. 36% haben einen Arbeitsvertrag mit der Dauer von einem Jahr bis unter zwei Jahren. Und über zwei Jahre, da spricht dieser Bericht nun, man muss sagen, zynischerweise schon von längerfristigen Beschäftigungen. Über zwei Jahre haben gerade mal 11%. Wie viel über fünf Jahre haben, erfahren wir leider nicht. Das wäre natürlich eine spannende Frage. Ist wahrscheinlich dann schon nicht mehr statistisch erfassbar. Also diese Zahl hat, wie gesagt, auch mir im Prinzip die Sprache verschlagen. Denn man muss sich mal fragen, wer kann eigentlich eine Doktorarbeit in der Zeit von unter einem Jahr abschließen? Welches Forschungsprojekt dauert denn wirklich nur ein paar Monate? Und warum werden so viele so kurze Arbeitsverträge abgeschlossen, die übrigens auch zu einem großen Verwaltungsaufwand an Hochschulen führen? Also auch deswegen ist es häufig gar nicht nachvollziehbar. Diese Zahl hat sicher auch nochmal ganz enorm dazu beigetragen, dass die Debatte um Strukturdefizite von Karrierewegen an Fahrt aufgenommen hat. Ich will aber noch zwei weitere Daten nachliefern. Das hier ist eine Untersuchung aus Kassel, die mal sich angeschaut hat, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Label Teilzeit. Das klingt ja erstmal gut. Teilzeitbeschäftigung sorgt für Familienfreundlichkeit, reduziert vielleicht auch die Überlast. So wird es ja einem vielleicht häufig verkauft. In der Wissenschaft sieht es aber anders aus. Doktorandinnen und Doktoranden, die einen Arbeitsvertrag haben, die, das ergibt diese Studie, arbeiten in der Regel 40 Stunden ungefähr, egal ob sie eine volle, eine Dreiviertel oder eine halbe Stelle haben. Das ist verkürzt die Aussage dessen. Also wer eine halbe Stelle hat, der arbeitet 39 Stunden im Durchschnitt. Wer eine volle Stelle hat, dann ein bisschen mehr, 45 Stunden. Das heißt, hinter Teilzeitbeschäftigung steckt eigentlich Gehaltsreduzierung. Volle Arbeit, halbes Gehalt. Und auch das ist einer der Missstände, über die wir, glaube ich, heute diskutieren müssen. Und der letzte, last but not least, gibt es eigentlich gleiche Chancen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Und ein nur flüchtiger Blick auf diese Grafik von dem CEFS, Center of Excellence Women in Science in Bonn, die das zusammengestellt haben, zeigt, dass dieses nicht der Fall ist. Während wir, das ist glaube ich jetzt wirklich ein bisschen schwierig zu erkennen, ich versuche es mal zu erklären, also hier am Anfang, das ist das Verhältnis von Frauen und Männern bei Schulabgängern mit Hochschulzugangsberechtigung. Dann kommen hier Studienanfänger, Studierende, Abschlussprüfungen. Bis hierher gibt es etwa gleich viel Frauen und Männer, eine paritätische Verteilung. Aber ab der Promotion, das ist hier, über die Habilitation bis hin ganz ans Ende zur höchsten Besoldungsstufe einer Professur nach C4 bzw. W3 öffnet sich eine Schere, die immer größer wird. Das heißt, insbesondere Wissenschaftlerinnen noch sehr viel stärker als Wissenschaftler steigen im Laufe ihrer Karriere aus der Wissenschaft aus, statt weiter auf. Und auch das gehört zu den Strukturdefiziten der Personalstruktur. Ich fasse das nochmal zusammen, was ich gerade so schlaglichtartig und vielleicht Sie auch ein bisschen erschlagend und auch schockierend vorgetragen habe. Aus meiner Sicht handelt es sich im Wesentlichen um drei Probleme, über die wir diskutieren müssen. Das erste ist, dass unsere Karrierewege auf die Professur eindimensional zugeschnitten sind. Also es gibt Professoren und es gibt Nachwuchs, aber eben nichts dazwischen, anders als in vielen anderen Ländern. Und für diejenigen, die dann als Nachwuchs deklariert werden, egal wie alt sind und egal wie viele Qualifikationen sie schon erworben haben, gibt es dann keine dauerhafte Berufsperspektive, solange sie die Professur nicht haben. Und für den Nachwuchs werden dann diese ganze Bandbreite an atypischen bis prekären Beschäftigungsverhältnissen vorgehalten, von denen gerade die Rede war. Also es geht hier um Zeitverträge und es geht um das Problem der Teilzeit. Wissenschaftliche Hilfskräfte wären hier noch zu erwähnen oder auch Stipendien, Lehraufträge, Werkverträge, als dann wirklich im engeren Sinne auch prekäre oder Nichtbeschäftigungsformen, die fröhliche Urstände feiern. Und der dritte Punkt, die sogenannte gläserne Decke, die Wissenschaftlerinnen auf dem Weg nach oben dann am Aufstieg behindert. Das sind die Kernprobleme. Und das Ganze ist jetzt nicht nur deswegen dramatisch, weil unsere Mitglieder der GEW, die an Hochschulen ihren Job machen, sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darunter leiden und ungefähr behandelt werden, sondern es ist auch deswegen ein Problem, weil es negative Folgen hat über die Betroffenen hinaus, für die Forschung beispielsweise. Ein Forscher, eine Forscherin, die alle paar Monate einen neuen Arbeitsvertrag braucht, wird das der oder diejenige sein, der dann auch mal was wagt, vielleicht einen unbequemen Weg eingeht, sich mit dem Mainstream in der Wissenschaft anlegt, oder geht er dann lieber auf Nummer sicher, weil er der Bericht vorlegen muss, um die Vertragsverlängerung zu bekommen. Oder Qualität der Lehre. Was hat das eigentlich für eine Folge, wenn nach dem Hire-and-Fire-Prinzip Dozenten ausgewechselt werden und in jedem Semester ein anderer im Hörsaal steht? Auch das hat sicher keine guten Folgen für die Qualität der Lehre, ganz abgesehen von der Frage, wie sich eigentlich die Leute auch qualifizieren sollen für die Lehre, wenn sie nur eine relativ kurze Verweildauer haben. Und wir beobachten mit Erschrecken, dass auch im Bereich der Verwaltung, im Bereich des Wissenschaftsmanagements immer mehr Zeitverträge sich verbreiten, obwohl es doch da eigentlich genau darauf ankommt, dass man Expertenwissen hat, Netzwerke aufbaut, um zum Beispiel Drittmittel einzuwerben. Und da hat mir noch keiner erklären können, was es dafür einen Sinn macht, dass man hier ständig neue Leute dann beschäftigt. Naja, und letztlich, und das merkt man, glaube ich, gerade hier auch in Baden-Württemberg, gerade an vielen Exzellenzuniversitäten, in den MINT-Fächern, ist auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung gefährdet. Es gibt da ja Untersuchungen, wie lange man in der Exzellenzinitiative gebraucht hat, um die ganzen Verträge zu besetzen, weil natürlich viele qualifizierte Leute sich schon fragen, warum soll ich denn jetzt in die Uni gehen, wo ich nicht nur deutlich weniger verdiene als anderswo, sondern außerdem noch mit 35, 40, 45 Jahren immer noch keine sichere Perspektive habe. Warum tue ich mir das an? Und deswegen hat es der Arbeitsplatz Hochschule im Wettbewerb mit der Industrie oder auch mit Arbeitsplätzen an Hochschulen im Ausland häufig sehr schwer. Und aus dem Grund ist eigentlich die Frage, wie kommen wir zu einer Reform, nicht nur ein Anliegen von uns Gewerkschaften, von Ihnen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern es sollte von der ganzen Gesellschaft ein Anliegen sein. So, und da bin ich jetzt in der Tat bei der Frage, wie könnten solche Eckpunkte für eine Reform aussehen? Das ist der zweite Block. Und gehe jetzt hier, wie Herr Renz das angekündigt hat, auch im Wesentlichen auf das Templiner Manifest ein, was wir 2010 in Templin, einer Stadt in Brandenburg, erarbeitet haben. Ich wollte eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen misslich, ich könnte sagen, ich habe es nicht mitgebracht, weil Sie es bestimmt alle schon kennen. Die Wahrheit ist, dass es jetzt logistisch nicht geklappt hat. Ich hätte das Templiner Manifest gerne mitgebracht, aber ganz am Ende ist auch im Vortrag die Internetadresse eingeblendet, wo Sie das Templiner Manifest und viele weitere Informationen abrufen können, wenn Sie jetzt neugierig werden. Das Templiner Manifest steht also unter dem Motto Traumjob Wissenschaft und der Ausgangspunkt ist nun genau die Antwort auf das Dilemma, was ich am Anfang aufgemacht hatte. Es wird immer mehr verlangt und immer weniger geboten. Und im Templiner Manifest sagen wir, knüpfen wir an den Zusammenhang von Qualität der Arbeit und Qualität der Wissenschaft und sagen, gute Lehre und Forschung auf der einen Seite und gute Arbeitsbedingungen, gute Berufsperspektiven auf der anderen Seite. Die müssen zwei Seiten einer Medaille werden. Und darum skizzieren wir davon ausgehend Eckpunkte einer Reform von Personalstruktur und Berufswegen. Wer es genauer übrigens wissen will, das Ganze ist auch dokumentiert in einem Sammelband, diese Templiner Wissenschaftstagung, kann ebenfalls ausgeliehen oder bestellt werden. Wir haben uns auf 10 Eckpunkte verständigt, zu denen ich jetzt kurz was sagen möchte. Das sind die ersten 5 des Templiner Manifest, die Alternativen zu dem jetzigen Status quo skizzieren. Wir sagen, Promotionsphase muss besser abgesichert und strukturiert werden. Und das ist vielleicht deswegen erstmal wichtig, weil ja häufig das gegeneinander gestellt wird. Absicherung und Strukturierung der Promotionsphase. Ich kriege das häufig in Diskussionen zu hören, dass mir gesagt wird, Sie müssen sich jetzt schon entscheiden, was Sie wollen. Wenn Sie Doktoraten besser absichern wollen, also etwa über Arbeitsverträge mit Sozialversicherungsschutz, die tariflich reguliert sind, so ist unser Vorschlag, dann müssen die Leute dann aber auch richtig ranklotzen, Dienstleistungen erbringen für die Uni. Wenn Sie eine bessere Strukturierung wollen, in dem Sinne, dass Sie auch besser unterstützt werden, besser betreut werden, das im Wesentlichen steckt aus meiner Sicht hinter dem Begriff der Strukturierung, dass es eine Betreuungsverpflichtung der Universität gibt und auch eine Hilfestellung bei der Promotion. Wenn Sie das wollen, naja, dann sind doch eigentlich die Doktoraten eher sowas wie Studierende in der dritten Studienphase nach Bachelor, Master und können froh sein, wenn sie keine Gebühren zahlen müssen, was ja teilweise im Ausland der Fall ist, dass Gebühren bezahlt werden müssen. Und im Templiner Manifest sagen wir, nein, es geht schon beides. Die Doktoraten bringen eine wichtige Leistung für die Weiterentwicklung der Forschung, teilweise auch der Lehre. Und auf der anderen, und das muss dadurch anerkannt werden, dass sie dafür bezahlt werden. Und auf der anderen Seite hat die Universität aber auch eine Verpflichtung, für den Erfolg zu sorgen und muss eine gute Betreuung, eine Strukturierung bieten. Das ist unsere erste Forderung. Der zweite Punkt, in Verbindung mit dem dritten Punkt des Templiner Manifests, also verlässliche Perspektiven für Postdocs und Dauerstellen für Daueraufgaben, das ist, wenn man so will, das Herzstück unseres Reformkonzepts, knüpft auch an viele dieser Daten an, die ich zu Beginn gebracht habe. Wir sagen ganz klar, in der Promotionsphase machen Zeitverträge Sinn, wenn man in dieser Dauer eines Zeitvertrages auch wirklich das Ziel erreichen kann. Das ist ja zum Beispiel bei einem Einjahresvertrag sicher nicht möglich. In der Postdoc-Phase aber, da muss dann wirklich eine Universität oder auch eine Forschungseinrichtung eine klare Ansage machen. Wenn ich die Leute halten will, dann muss ich ihnen eine Perspektive bieten. Das muss nicht zwingend gleich eine Dauerstelle sein, vom ersten Tag an in der Postdoc-Phase, aber eine Perspektive im System bleiben zu können, wenn die Leistungen erbracht werden, die man auf Basis einer Zielvereinbarung beispielsweise transparent und nachvollziehbar definiert. Das Zauberwort hierfür lautet Tenure Track. Das ist ein Modell, was in den angelsächsischen Ländern, neuerdings auch in Österreich, ausprobiert wird. Also das Angebot, in einer Laufbahn aufsteigen zu können, wenn die jeweiligen erreichbaren Ziele erreicht werden. Und egal, ob man dann am Ende wirklich auf einer Professur landet oder eine andere Art und Weise einer Dauerbeschäftigung im Wissenschaftssystem angeboten bekommt. Also beides muss möglich sein. Müssen dann nicht alle Professor werden. Und das funktioniert eben nur, wenn wir auch diesen dritten Punkt im Blick behalten, dass Daueraufgaben mit Dauerstellen erfüllt werden müssen. Also dass wir, um es mal so zu sagen, mehr Dauerstellen brauchen. Ich will ja gar nicht sagen, wie viele, also nicht 100% Dauerstellen, aber eben auch mehr als 10%, was im Moment der Ausgangspunkt ist. Es wird eine Zahl irgendwo dazwischen sein. Und jede Hochschule ist letztlich gefragt, sich selber so eine Zahl festzulegen, also auf Basis einer vorausschauenden Personalplanung dann zu so einem angemessenen Verhältnis zwischen Dauerstellen und Zeitverträgen zu kommen, die dann auch den Postdocs verlässliche Perspektiven gibt. Das ist die Herausforderung. In dem Zusammenhang ist ganz wichtig, was ich vorher kurz benannt habe unter dem Stichwort Lehraufträge oder auch Werkverträge, die es teilweise gibt, dass prekäre Beschäftigung im engeren Sinne, also im Sinne eines Missbrauchs von Lehraufträgen beispielsweise an einer Hochschule gar nichts zu suchen hat. Was meine ich mit Missbrauch von Lehraufträgen? Damit ist gemeint, dass in der Vergangenheit der Lehrauftrag eigentlich mal eine ganz sinnvolle Idee war. Da kommen Leute aus der Praxis, da könnte ein Rechtsanwalt oder eine Architektin kommen an die Hochschule, die macht da Lehre, schnuppert ein bisschen akademische Luft und reichert die Lehre mit praktischer Erfahrung an. Das ist ja eigentlich ein sinnvolles Konzept. Und weil die Architektin schon einen Job hat, muss sie davon nicht leben, sondern kriegt eine kleine Aufwandsentschädigung. Und damit ist es erledigt. Das war ja die ursprüngliche Idee des Lehrauftrages. Heute machen es viele Hochschulen so, dass sie teilweise, da gibt es Berechnungen in einzelnen Fächern, 50%, 60%, 70% der Pflichtlehre von Lehraufträgen erbringen lassen, die aber nebenbei nicht Architekten sind, sondern nichts sind oder andere Nebenjobs haben, sich irgendwie über Wasser halten. Und dann natürlich, selbst wenn Sie 16 Stunden lehren würden, auf Basis eines Lehrauftrages mit 30 Euro pro Stunde oder was da im Einzelfall gezahlt wird, davon natürlich nicht leben können. Und das ist der Missbrauch und damit muss Schluss gemacht werden. Der fünfte Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch und vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das Tembina-Manifest so gut ankam, auch bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil wir hier das Thema Work-Life-Balance thematisiert haben und auch die Aussage hier gemacht haben, dass Wissenschaft ein normaler Beruf werden muss. Und das ist für viele eine Provokation, zu sagen, Wissenschaft soll ein normaler Beruf werden, weil häufig die Vorstellung herrscht, Wissenschaft ist kein normaler Beruf, allenfalls eine Berufung, der man sich wirklich hingeben muss, mit Haut und Haaren, 7 Tage die Woche am besten, von morgens bis spät in die Nacht hinein. Und dann bleibt eben keine Zeit und auch keine Muße für ein Privatleben oder eben auch für eine Familie. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der diesen Beruf unattraktiv werden lässt. Und wir als GEW mit dem Tembina-Manifest haben deswegen gesagt, wir brauchen auch Work-Life-Balance für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu gehört etwa das Thema familienfreundliche Hochschule. Und dazu gehört auch die Frage, wie geht man mit Zeitverträgen um, wenn jemand Kinder betreut, in Elternzeit geht. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist heute so ausgestaltet, dass die sogenannte familienpolitische Komponente, die eine Vertragsverlängerung ermöglicht, eben nicht automatisch gewährt werden muss, sondern jede Hochschule entscheiden kann, naja, und zwar im Einzelfall, du kriegst jetzt diese Familienkomponente oder nicht. Und es wird nur in sehr wenigen Fällen davon Gebrauch gemacht. Das ist ein großes Problem. Und außerdem gibt es noch das Problem, dass Drittmittelbeschäftigte, dass für die alle Standards, sozialpolitischen Standards, die scheinbar in unserem Land für Arbeitnehmer gelten, leer laufen. Also da kann es eben passieren, dass eine werdende Mutter im Mutterschutz, wenn ihr Vertrag ausläuft, auf die Straße gesetzt wird. Dann gibt es keine Verlängerung, was nur bei Haushaltsstellen der Fall ist. Das sind so Beispiele, die in dem Zusammenhang gelöst werden müssen. Das alles gehört zum Thema Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit mit hinein. Ja, dann vielleicht ein klein bisschen schneller, damit ich im Zeitplan bleibe, die zweite Serie der Eckpunkte in Stichwörtern. Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durchsetzen, haben wir im Tembina Manifest ganz bewusst auch getrennt vom Thema Familienfreundlichkeit. Das wird da manchmal so ein bisschen zusammengerührt, aber Familienfreundlichkeit ist natürlich auch eine Herausforderung für Wissenschaftler, genauso wie für Wissenschaftlerinnen. Und ein eigenes Problem aus meiner Sicht ist das Thema ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Und wir sind zur Überzeugung gelangt, dass es da nicht das Patentrezept gibt, sondern dass wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen brauchen. Von der Quotierung, die mittlerweile ja auch der Wissenschaftsrat sehr deutlich fordert, über die Stärkung von Gleichstellungsbeauftragten bis hin zur Belohnung von Einrichtungen, die Frauen auch erfolgreich nach oben bringen, durch erhöhte Mittelzuweisungen. Das könnten Methoden sein, um da voranzukommen. 7. Punkt, auf Augenhöhe gleichberechtigt mitbestimmen. Da geht es nicht nur um das Standardprogramm, das wir als GEW immer auf Lager haben, dass die Gremien gestärkt werden müssen, dass die Personalräte gestärkt werden müssen, gerade hier natürlich in Baden-Württemberg überfällig, wo die Personalräte nur auf Antrag überhaupt wissenschaftliche Mitarbeiter vertreten dürfen. Das kann ja wohl nicht sein. Und da erwarte ich mir auch wirklich eine baldige Änderung. Die Regierung hat es ja auch schon versprochen. Nein, hier geht es auch um die Frage, was passiert eigentlich in einer Exzellenzuniversität beispielsweise, wenn da ein Forschungscluster etabliert wird, wo ganz viele Fakultäten zusammenwirken. Wer bestimmt über die Gestaltung dieses Clusters mit? Das macht der Fakultätsrat nicht mehr. Bei diesen interdisziplinären Strukturen haben wir eine Mitbestimmungslücke. Da setzen sich dann ein paar Professoren zusammen, die den Antrag geschrieben haben und die entscheiden dann, wo es hingeht. Und wir als GEW fordern, dass auch in diesen neuen Forschungsstrukturen auch eine Mitbestimmung natürlich der Forscherinnen und Forscher gewährleistet sein muss. Mobilität nicht bestrafen, sondern fördern? Ganz wichtige Frage, weil ja häufig gesagt wird, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen mobil sein. Also ich glaube, sie müssen nicht mobil sein, aber es ist sicher in vielen Fällen sinnvoll, dass sie es sind. Und wenn das so ist, dann sollte man ihnen zumindest keine Steine in den Weg legen. Genau geht es hier uns darum, dass heute viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die international mobil sind, insbesondere bestraft werden, indem sie dann erfahren, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen, sie haben nicht nur durch ihr Studium oder vielleicht durch ein Stipendium, was sie irgendwann mal hatten, ein großes Loch in ihrer Rentenbiografie, sondern im Ausland gibt es ein weiteres Loch, weil dort zwar irgendwelche Beiträge gezahlt wurden, aber dieses nicht angerechnet werden kann im Inland, vielleicht weil die Zeit zu kurz war oder weil es keine Abkommen mit diesem Land gibt. Leider ist das noch ein großes Problem. Und diese Fragen müssen gelöst werden, bevor man in Sonntagsreden Mobilität beschwört, muss überhaupt erstmal gesichert sein, dass man davon auch keine Nachteile hat. Der neunte Punkt betrifft das Thema Ausbau der Hochschulen und auch der Forschungseinrichtungen. Wir haben ganz bewusst eher ans Ende des Templiner Manifests diesen Punkt gestellt. Dahinter steckt natürlich die Forderung auch nach einer besseren Finanzierung. Und damit nicht alle das Templiner Manifest gleich weglegen und sagen, naja, die Gewerkschaft will mal wieder mehr Geld haben, um also nicht von diesen strukturellen Problemen abzulenken, haben wir gesagt, das schreiben wir eher ans Ende rein, aber wir schreiben es natürlich rein. Natürlich wollen wir mehr Geld haben, denn wenn wir in der Wissensgesellschaft leben, wenn in Zukunft nicht nur 30 oder 40, sondern 50, 60, 70 Prozent eines Altersjahrgangs an eine Hochschule gehen, wie das in vielen Industrieländern schon der Fall ist, dann müssen die Hochschulen auch ausgebaut werden. Und dann brauchen wir auch eine ganz andere Betreuungsverhältnisse, als wir sie heute haben. Betreuungsverhältnisse von 1 zu 60, wie sie in Universitäten üblich sind, zwischen Professoren und Studierenden, werden dem nicht gerecht. Und deswegen brauchen wir natürlich eine stabile Finanzierung der Hochschulen, auch dass die nicht den großen Druck haben. Dieses befristet zugewiesene Geld in Zeitverträge umzumünzen. Wobei, eins muss ich an der Stelle vielleicht sagen, das ist zwar richtig, dass es diesen Zusammenhang gibt, den kritisieren wir auch. Also Drittmittelfinanzierung führt zu Zeitverträgen, aber der Zusammenhang ist auch nicht zwingend. Niemand Geringeres als der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat nämlich vor kurzem gesagt, der Herr Kleiner, mittlerweile ist es Herr Strohschneider, aber bis Dezember 2012 war es Herr Kleiner, der hat gesagt, eine mutige Universität, die kann 30% der Drittmittel nehmen und damit Dauerstellen schaffen. Da war ich schon erstaunt, weil 30% hätte ich mich jetzt nicht gleich getraut zu sagen. Wir haben mit 10 schon mal glücklich gewesen. Aber die DFG finanziert ja die Drittmittel. Und wenn er das sagt, muss man das schon ernst nehmen. Weil dahinter steckt natürlich ein ganz einfacher Gedanke. Jede Schraubenfabrik draußen weiß ja auch nicht, wie ist meine Auftragslage nächstes Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und trotzdem gibt es da nur wenige, wenn überhaupt, befristet Beschäftigte. Man arbeitet mit Dauerverträgen. Und weil man eben davon ausgeht, naja, es wird sich schon weiterentwickeln, wir werden wieder Umsätze haben und eine Exzellenzuniversität oder eine andere Universität in Baden-Württemberg sollte auch einigermaßen optimistisch in die Zukunft schauen und darauf vertrauen, wenn sie heute Drittmittel eingeworben hat, wird sie nächstes Jahr vielleicht auch wieder welche einwerben. Man kann also nicht das Risiko, was mit der Finanzierung verbunden ist, zu 100% auf Beschäftigte verlagern. Das ist eigentlich ganz einfach. Da muss es irgendwie eine faire Verteilung geben. Und deswegen sollte es auch im dritten Bereich mehr Dauerverträge oder mindestens langfristige Beschäftigung geben. Und da gehört eben ein bisschen Fantasie dazu, sich dafür auch Instrumente auszudenken, zum Beispiel einen zentralen Fonds einzurichten. Ganz einfache Sache. Alter Vorschlag der GEW, wo dann Lücken zwischen Drittmittelprojekten dann zwischenfinanziert werden können, aber die Kollegen, die dann die Verträge haben, für einen längeren Zeitraum oder sogar für einen Dauerzeitraum einen solchen Vertrag haben. Ja, das waren, genau, letzter Punkt, fast der wichtigste, natürlich für eine Gewerkschaft, den darf ich nicht vergessen, Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich schützen. Da geht es letztlich kann man da auch ganz aktuell, gestern war hier ja in Stuttgart zum Beispiel auch von der GEW und Verdi organisiert eine Kundgebung, einen Warnstreik im öffentlichen Dienst des Ländertarifvertrages, diese Tarifrunde findet gerade statt. Das haben Sie bestimmt auch mitbekommen. Und da geht es eben auch um die Hochschulbeschäftigten. Das wissen viele nicht. Die sind da auch mit im Boot. Und wir als Gewerkschaften haben deswegen auch in diesem Jahr gesagt, wir möchten mal auch über das Thema Zeitverträge reden und wollen von den Arbeitgebern hören, was für ein Konzept haben sie, um verantwortungsbewusst mit Zeitverträgen umzugehen. Es gibt aber ein großes Problem. Die Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt, das müssen wir sehen, weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine sogenannte Tarifsperre enthält. Das heißt, in diesem Gesetz wird den Tarifpartnern verboten, abweichend von diesem Gesetz Regelungen zu treffen, also etwa zur Befristungsdauer, 6 plus 6 Jahre, diese berühmte Regel, die Sie alle kennen. Da würden wir mal gerne mit den Arbeitgebern überlegen, was könnte eigentlich ein zukunftsfähiges Alternativkonzept sein. Wir dürfen es nicht, weil es diese Tarifsperre gibt. Und das ist eigentlich schon, man kann sagen, kurios. Angeblich leben wir im Bildungsföderalismus, wo sich der Bund aus allem raushält und dann wird angeblich auch noch die Autonomie der Wissenschaft gestärkt. Es gibt hier aber ein Bundesgesetz, das gilt bundesweit, das hat der Bund verabschiedet, der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats. Das ist ein Ergebnis der Großen Koalition damals gewesen. Und das gibt nun im Detail den Hochschulen diese Instrumente in die Hand, die dazu führten, dass wir heute 90% Zeitverträge mit einer Laufzeit von in der Regel unter einem Jahr haben. Und darum finde ich, sollte man doch mal den Tarifpartnern die Chance geben, ob sie vielleicht was Besseres aushandeln können. Wohl wissend, dass wir natürlich, wenn wir solche Tarifverhandlungen führen müssten, es auch nicht so leicht hätten. Dann würde sich nämlich die Frage stellen, naja, wie viele Mitglieder hat die GEW eigentlich an den Hochschulen und könnten wir einen Arbeitskampf organisieren, die Universität Ulm zum Beispiel mal für einen Tag lahmlegen, um den Druck zu erhöhen. Das sind Fragen, die sich dann stellen würden, wo ich ganz klar sagen muss, das sind wir sicher noch nicht so gut aufgestellt, dass wir hier unser Wunschkonzept durchsetzen könnten. Aber es geht doch erstmal den Gedanken zu verankern, dass hier Arbeitgeber und Gewerkschaften die Möglichkeit haben sollten, was auszuhandeln. Und dann wird sich natürlich auch jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler die Frage stellen, ist es eigentlich nicht auch an der Zeit, mal selber, so wie das andere Berufsgruppen, zum Beispiel die Klinikärzte machen, mal selber darüber nachzudenken, ob ich nicht auch für meine Interessen was tun könnte, mich organisieren könnte, auf die Straße gehen könnte. Weil andere Berufsgruppen, wie gesagt, die Klinikärzte will ich mal als Beispiel nehmen, die haben das ja frühzeitig erkannt und auch zum Beispiel Mindestvertragslaufzeiten für Ärzte in der Weiterbildung durchgesetzt, weil sie sich eben organisiert haben und auch solche Streiks durchgeführt haben. Und wie gesagt, das steht auf der Tagesordnung, dass wir ja auch auf der tarifvertraglichen Ebene hier vielleicht Dinge erreichen können. Ja, jetzt möchte ich vielleicht zum Abschluss, aber auch wirklich dann im Schnelldurchlauf, Ihnen noch ein paar Informationen geben, was wir bisher erreicht haben bei dem Weg vom Albtraum zum Traum zur Wissenschaft. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage aufwerfen, die wir dann hoffentlich gleich noch gemeinsam diskutieren können, wie wir da vielleicht auch weiter vorankommen könnten. Aber erstmal ist mir wichtig, auch ein paar positive Meldungen zu bringen, weil das vielleicht bisher alles sehr deprimierend war. Oh Gott, so viele Zeitverträge und man muss aus dem System aussteigen. Das liegt mir natürlich fern. Ich will jetzt eher motivieren, im System zu bleiben und für den Traumjob zu kämpfen. Und dass das nicht erfolglos ist, das zeigen eigentlich auch die ersten guten Meldungen. Also zum einen ist festzuhalten, dass Templiner Manifest unserer Vision von Traumjob Wissenschaft wirkt bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben also mittlerweile 10.000 Unterstützer des Templiner Manifest, das kann man auch immer noch online unterschreiben, haben eine ganze Reihe an Veranstaltungen, ich habe das jetzt nochmal durchgezählt, 100 Stück ungefähr, Land auf, Land ab, auch viele in Baden-Württemberg schon gehabt und damit auch Diskussionen ausgelöst. Noch wichtiger ist, das Templiner Manifest wirkt auch in der Politik, nämlich hier im Bund. Das ist ein Foto, wo alle Bundestagsabgeordneten mit mir auf einem Podium einer unserer Veranstaltungen diskutiert haben. Und ich habe hier mal eine Zusammenstellung gemacht, das können Sie dann gerne nachlesen, weil Sie die Präsentation bekommen werden, welche Anträge mittlerweile alle 5 Fraktionen im Bundestag vorgelegt haben, die diese Probleme, die wir thematisiert haben, aufgreifen und auch viele Lösungsansätze, die ich gerade vorgestellt habe, aufgreifen. Auch die Regierungsfraktionen ganz unten, CDU, CSU und FDP, die haben jetzt einen Antrag im Bundestag vorliegen, wo eine ganze Reihe an Aspekten, etwa Mindestvertragslaufzeiten oder Tenure-Track, mit enthalten sind. Das ist bemerkenswert, weil noch vor wenigen Jahren hieß es, das ist Jammern auf hohem Niveau, was ihr betreibt, oder die Leute wollen doch eigentlich flexibel sein, wer will denn heute noch einen Lebenszeitjob haben, als würde man nicht auch eine Dauerstelle jederzeit kündigen können. Man ist ja nicht in die Scholle gebunden, wie im Feudalismus, denn man kann das auch jederzeit kündigen. Aber heute ist es anders. Es leugnet niemand mehr die Probleme und es lohnt sich mal, diese Anträge anzuschauen. Und vor wenigen Tagen, 27. Februar diese Woche, kam sogar ein Gesetzentwurf auch noch von der SPD-Fraktion zur Änderung des Wissenschaftsteilvertragsgesetzes, wo dann im Prinzip auch unsere Forderungen, eine Reihe unserer Forderungen aufgegriffen wurden. Mindestvertragslaufzeiten, Aufhebung der Tarifsperre, das sind Dinge, die da vorgeschlagen werden. Und das führt nun dazu, dass wir jetzt noch vor der Bundestagswahl auch diese Debatte im Bundestag haben werden und das Thema also aktuell bleiben wird. Viel wichtiger natürlich im Föderalismus ist die Frage, wirkt das Templiner Manifest in den Ländern? Das ist hier nun einer, bei dem es leider nicht wirkte, ein Foto vom ehemaligen schleswig-holsteinischen Wissenschaftsminister, bei dem wir mal eine Konferenz gemacht haben. Ich möchte hier viel lieber auf Baden-Württemberg zu sprechen kommen, nicht nur, weil ich hier in Baden-Württemberg bin, weil wir heute diese Konferenz hier haben, sondern weil wirklich auch Baden-Württemberg ein Beispiel ist, wo die beiden Regierungsparteien doch zumindest mal in ihrer Koalitionsvereinbarung bestimmte Aspekte aufgegriffen haben, die wir formuliert haben. Also etwa, es soll mehr unbefristete Mittelbaustellen geben. Das ist eine zentrale Forderung des Templiner Manifests, Dauerstellen für Daueraufgaben. Und nächster Punkt, wissenschaftliche Karrieren ohne Professur. Also das ist im Prinzip der Tenure-Track mit der Perspektive Wissenschaft als Beruf. Der nächste Punkt, Wissenschaftstarifvertrag für Hilfskräfte, die fehlende Absicherung etwa für wissenschaftliche Hilfskräfte, das haben wir auch im Templiner Manifest moniert. Und der letzte Punkt, eine bessere Absicherung der Promotionsphase, auch in der Diskussion mit Gewerkschaften, die hier sogar explizit genannt werden, ist ein weiteres Beispiel. Das sind also alles Zitate aus der Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 2011. Das macht mich nun langsam nervös, dass das ja schon vorletztes Jahr war. Und das ist zwar, die Ministerin hat es ja in ihrem Grußwort ausgeführt, Arbeitsgruppen gibt, wo auch die GEW mitarbeitet, aber naja, die Zeit verstreicht und ich habe das in anderen Ländern schon erfahren, dass man sich viel vorgenommen hat und eine Wahlperiode schnell rum sein kann. Deswegen wünsche ich mir wirklich, dass es nicht bei diesen Ankündigungen bleibt, sondern auch Gesetze geändert werden, Maßnahmen beschlossen werden. Das steht meines Wissens noch aus. Also es gibt da noch keine Erfolgsmeldung. Aber da die GEW Baden-Württemberg, der mitgliederstärkste Landesverband der GEW ist, hoffen wir, bleiben wir da natürlich dran und machen weiter Druck. Wirkt das Templiner Manifest auch an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Das ist meine letzte Frage, hier noch als Frage formuliert. Frau Wintermantel hat sich zumindest über das Templiner Manifest Strandtuch gefreut, was wir ihr hier überreicht haben. Mittlerweile ist ja Hippler hier aus Baden-Württemberg, ja, ehemaliges KIT-Präsident. Und dazu ist zweierlei zu sagen. Da haben wir uns lange Zeit die Zähne ausgebissen bei den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch da gibt es nun ein Umdenken. Schon im Dezember 2011 gab es eine Erklärung, die hier zitiert ist, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, das ist also ein Dachverband, wo im Prinzip alle drin sind, die HRK, genauso wie die großen Forschungseinrichtungen, sogar der Wissenschaftsrat und viele andere sind da mit drin. Und die haben zwar auf der einen Seite gesagt, wir wollen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nicht ändern, kann man irgendwie nachvollziehen, dass die natürlich diese Flexibilität, die das Gesetz ihnen gibt, erhalten wollen, aber sie haben sich zumindest, und das war erstmals so deutlich gesagt worden, bekannt zur Personalfürsorge, klingt noch ein bisschen paternalistisch, aber das nächste wird schon konkreter, zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Fristungsregelung. Zum ersten Mal, dass sowas gesagt wurde, sie wollen eine bessere Planbarkeit und Transparenz und deswegen Empfehlungen für die Anwendungspraxis dieses Gesetzes erarbeiten. Und die Hochschulrektorenkonferenz hat sowas auch bereits beschlossen. Ich war selber auch mit dabei. Im April 2012 hat die Mitgliederversammlung der HRK Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsverhältnisse beschlossen. Und ich kann Ihnen auch wirklich nur empfehlen, schauen Sie sich mal auf der HRK-Internetseite diese Empfehlungen an. Die sind natürlich auch teilweise ambivalent, das will ich jetzt gar nicht verhehlen. Wir hätten sie sicher anders formuliert, wenn man uns gefragt hätte. Und da sind auch ein paar problematische Punkte drin, aber es sind eben auch positive Ansatzpunkte drin. Also als Handlungsempfehlung an jede Hochschule, das ist schon wichtig. steht da zum Beispiel ein ganz zentraler Gedanke, den wir immer thematisiert haben, drin, dass nämlich in jeder Phase das Qualifikationsziel zur Dauer des Beschäftigungsverhältnisses in Beziehung zu setzen ist. Da kann man dann die Frage stellen, wenn ein Doktorand eingestellt wird und er kriegt einen Jahresvertrag, ist dann das Qualifikationsziel und die Dauer in einem angemessenen Verhältnis? Nein, ist es nicht. Und deswegen ist das auch eine klare Aussage der HRK, dass sie ihre Hochschulen auffordert, sowas zu beenden. Sie will mehr Transparenz bei der Anrechnung sogenannter Vordienstzeiten. Das ist ja auch ein großes Problem. Werden die 6 Jahre angerechnet nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und ganz wichtig, familienpolitische Komponente, hatte ich vorher benannt, dieses Problem. Hier sagt nun der HRK, familienbezogene Fördermöglichkeiten sind in jedem Einzelfall zu nutzen. Jedem Einzelfall. Wer also Anrecht auf die familienpolitische Komponente hat, sollte sich diese Leitlinien ausdrucken und zur Personalabteilung geben und sagen, die HRK empfiehlt aber, dass in jedem Einzelfall dieses genutzt werden soll. Also, es geht noch weiter. Dauerstellenkonzepte. Gibt es eigentlich eine Fakultät oder eine Hochschule in Baden-Württemberg, die ein Dauerstellenkonzept hat? Das würde mich mal interessieren. Und auch der letzte Punkt, Unterstützung nicht nur von Nachwuchswissenschaftlern bei der Karriereplanung, sondern auch von Führungskräften, also Professoren, etwa verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umzugehen. Das ist ein klares Eingeständnis, dass hier natürlich auch die Professoren und auch die Hochschulleitungen, die Dekane einen Weiterbildungsbedarf haben und jede Hochschule sollte auch solche Angebote für die Weiterbildung machen. Also das alles zeigt, da hat sich was bewegt. Das Problem ist natürlich, es gibt diese Empfehlungen, die liegen im Internet und die spannende Frage eigentlich ist nun, was machen die Hochschulen damit? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Sie, egal in welcher Hochschule Sie jetzt tätig sind, sich mal diese Empfehlungen anschauen und dann vielleicht mal die Hochschulleitung fragen, was haben Sie eigentlich vor, um diese Empfehlungen umzusetzen? Und das war auch der Anlass für die GEW, das ist jetzt der letzte Punkt, auf den ich ganz kurz eingehen möchte, in Herrsching am Ammersee bei unserer Wissenschaftskonferenz 2012 einen Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft vorzulegen, wo wir mal gesagt haben, wir nehmen jetzt die HRK beim Wort, die hat diese Empfehlung abgegeben und wir schlagen jetzt vor, dass jede Hochschule sich zu einem Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft verpflichtet, wo dann diese Fragen wie etwa Mindestvertragslaufzeiten für Zeitverträge oder Anwendung der familienpolitischen Komponente oder Betreuung von Doktoranden dann geregelt ist. Natürlich muss das jede Hochschule selber machen, das können wir ja nicht abnehmen, aber wir haben einen solchen Kodex als Mustertext mal vorgelegt und ich würde mir jetzt wünschen, dass hier in möglichst vielen Hochschulen in Baden-Württemberg auch so eine Debatte einsetzt, wie können wir die HRK-Empfehlungen umsetzen, wie kommen wir zu einem Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft. Das ist der konkrete Vorschlag auch für die Debatten an den Hochschulen. Und ich würde mir also, wie gesagt, wünschen, dass es solche Debatten gibt. Das ist insofern also als Leitfaden zu verstehen für die Hochschulen, als Diskussionsangebot für diejenigen, die vor Ort an Hochschulen in Gremien tätig sind, aber auch für Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vielleicht so eine Debatte anzuzetteln, wenn es die Hochschulleitung von sich aus nicht macht, was zu befürchten ist in vielen Fällen. Und deswegen so eine Art Werkzeugkasten, auch diese doch sehr abstrakten Forderungen, die sich teilweise an Bund und Länder richten, dann auch mal auf die Hochschule herunterzubrechen. Ja, meine Damen und Herren, überspringe ich jetzt den Herrschinger Kodex. Das war mein Aufschlag. Hier nochmal, wie versprochen, zum Abschluss der Hinweis auch auf die Internetseite des Templiner Manifest, wo Sie diese 10 Forderungen im Wortlaut nachlesen können, auch viele Informationen weiterführender Art dort finden, auch den Herrschinger Kodex abrufen können. Und wie gesagt, ich denke, es kommt darauf an, dass sich jede Hochschule auch angesichts der Probleme, dass die Arbeitsplätze attraktiv bleiben müssen, jede Hochschule sich dieser Frage stellt, was kann ich eigentlich als Hochschule tun, um gute Arbeit in der Wissenschaft zu garantieren. Und ich würde mir wünschen, dass hier von dieser Tagung in Bad Boll auch ein Impuls ausgeht, dass solche Debatten nicht nur hier, der Akademie, auf der Schwäbischen Alb, sondern in Universitäten und Fachhochschulen des Landes geführt wird. Vielen Dank.